Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nachdem wir heute im Messbuch keinen eigenen Heiligen feiern, sei es mir wieder erlaubt, über das Evangelium direkt zu sprechen. Denn das Evangelium enthält das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist immer wieder vollkommen neu für uns, auch wenn wir es schon kennen, ja sogar auswendig wissen. Es ist fast wie mit dem Jahreslauf. Jedes Jahr haben wir Frühling. Wir wissen, was der Frühling ist, aber jedes Mal und jedes Jahr ersehnen wir ihn mit neuer Sehnsucht, mit neuer Freude. Und so ist es auch mit dem Reiche Gottes und auch mit dem Wort Gottes. Obwohl wir das Wort Gottes kennen, trotzdem ist es immer wieder etwas Neues für uns und immer wieder finden wir im Wort Gottes Dinge, an die wir vorher nicht gedacht haben. Es wird auch in 1000 Jahren noch so sein. Auch in 1000 Jahren hat man das Wort Gottes nicht ausgeschöpft, denn das Wort Gottes ist unendlich, genauso wie Gott selber unendlich ist. Ich habe vorhin das Evangelium nach Markus vorgetragen, und zwar den Abschnitt über die Brotvermehrung. In diesem Jahr 1985, befinden wir uns in dem sogenannten Markusjahr. Denn es wird uns in diesem Jahr hauptsächlich und überwiegend gerade aus diesem Evangelisten vorgelesen. Nächstes Jahr haben wir dann das Lukasjahr und übernächstes Jahr ist dann das Matthäusjahr. Und dann beginnt der Rhythmus, der Zyklus wieder von vorne. Wenn wir den Bericht der Brotvermehrung heute vergleichen mit dem gleichen Bericht bei Matthäus und Lukas, dann ist man sehr überrascht und man muss feststellen, dass der Bericht der Brotvermehrung bei Markus fast genau dasselbe ist wie bei Matthäus und Lukas. Ja, sogar fast wortwörtlich das Gleiche. Fragen wir uns, haben etwa diese drei Evangelisten, haben diese drei etwa voneinander abgeschrieben? So wie die Kinder das in der Schule tun, wenn sie nichts gelernt haben oder wenn ihnen beim Aufsatzschreiben nichts einfällt? Das ist die Frage heute Abend. Haben die drei Evangelisten voneinander abgeschrieben? Die Antwort auf diese Frage ist klar. Die drei Evangelisten haben voneinander abgeschrieben. Und sie heißen auch so, die drei Synoptiker. Vielleicht hat das jemand schon gelesen, dieses Wort. Synoptiker heißt zu Deutsch die Zusammenschauer, weil sie gegenseitig in den Bericht des anderen hineingeschaut haben. Natürlich haben sie nicht alles abgeschrieben, aber vieles. Und wie schon erwähnt, streckenweise ist der Bericht wirklich wortwörtlich genau derselbe. Warum haben das die drei Evangelisten gemacht? Matthäus, Markus und Lukas. Haben sie es gemacht wie die Kinder? Aus Trägheit? Sie haben es nicht aus Trägheit gemacht. Sie haben es getan aus einer übergroßen Sorgfalt. Sie wollten nicht, dass von den Worten Jesu, von den Wundern Jesu, irgendetwas auch nur ein Komma, ein Punkt verloren geht. Und deswegen haben sie also in peinlicher Sorgfalt gegenseitig ineinander hineingeschaut, was der andere berichtet hat. Denn sie wussten ja damals noch nicht, als sie das heilige Evangelium schrieben, dass diese Evangelien später in einem einzigen Buch zusammengebunden werden. Und zwar in der Heiligen Schrift, die wir heute haben. Die drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas haben also gegenseitig abgeschrieben, aus Sorgfalt, damit nichts von den wunderbaren Taten Jesu, nichts von seinen göttlichen Worten verloren geht. Jetzt könnte vielleicht mancher Zuhörer denken, dass diese drei Evangelien alle ganz gleich sind. Aber sie sind es nicht. Sie sind sogar ziemlich verschieden. Die drei Evangelien gleichen sich nur in einigen Stücken, auf einigen Strecken. Sie sind sogar ganz verschieden lang. Markus, unser heutiger Evangelist, hat uns das kürzeste Evangelium geschrieben. Er beschränkt sich darauf, die Taten Jesu darzulegen. Vor allem mit besonderer Vorliebe legt er die Dämonenaustreibungen dar. Das hat ihn besonders beeindruckt. Aber er schreibt zum Beispiel nichts über die Geburt Jesu an Weihnachten. Er beginnt gleich mit der Taufe Jesu am Jordan. Mit der Taufe Jesu am Jordan hat ja, wie wir wohl wissen, das öffentliche Wirken Jesu, des Gottessohnes, begonnen. Und auch selbst die Auferstehung Jesu, seine Himmelfahrt, beschreibt Markus nur ganz knapp und ganz, ganz gering. Bei Matthäus und Lukas finden wir dann eine ganze Reihe von Texten, die wir bei unserem heutigen Evangelisten eben nicht entdecken. Zum Beispiel die Reden Jesu, die Gleichnisse Jesu. Woher kommt das? Die Theologen und Forscher haben diese Entdeckung gemacht und wir wissen es eigentlich auch aus der Tradition, aus den alten Büchern. Es ist nämlich bekannt, dass schon zu Lebzeiten Jesu, während seinen Predigten, während seiner Ansprache, das da mitgeschrieben worden ist. Schon zu Lebzeiten Jesu sind seine Worte, seine Predigten festgehalten worden in einer Buchrolle. Und gerade aus dieser Buchrolle schreiben Matthäus und Lukas besonders eifrig. Und diese Buchrolle hat unser heutiger Evangelist Markus nicht gekannt. Bedauerlicherweise ist diese Buchrolle verloren gegangen, aber wir dürfen mit Sicherheit annehmen, dass all das, was dort drin stand, all diese vielen Predigten, Gleichnisse und Worte Jesu, dass diese alle in den Evangelien von Matthäus und Lukas wiederzufinden sind. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, Matthäus war ein Augenzeuge Jesu, er war bei Jesus gewesen und deswegen wurde sein Evangelium ganz von selbst länger. Markus war kein Augenzeuge mehr, Markus war ja ein Jüngling, als Jesus gefangen genommen wurde. Wir wissen es ja, er wurde gefangen genommen, als die Häscher kamen. Jesus wurde gefangen genommen und sie wollten auch Markus festnehmen, den Jüngling. Und da ließ er sein Gewand fallen und floh davon. So heißt es im Evangelium. Und auch Lukas war ja kein Apostel. Markus hat nun sicher Jesus gekannt. Denn wir wissen aus den alten Büchern, aus der alten Überlieferung, dass Jesus im Abendmahlsaal war und dieser Abendmahlsaal, der gehörte der Familie des Markus. Und auch am Pfingstfest sollen sie genau in diesem gleichen Saal gewesen sein. So steht es in der Heiligen Schrift. Unser heutiger Evangelist ist dann später, als er erwachsen war, Mitarbeiter des heiligen Apostels Paulus gewesen. Er hat ihn begleitet auf der ersten Missionsreise hinüber nach Zypern, zusammen mit Barnabas. Und er begleitete unseren Apostel Paulus auch auf der zweiten Missionsreise nach Kleinasien, in die heutige Türkei. Aber als diese großen Strapazen auf diesen jungen Mann zukamen, auf den jungen Markus, als sie durch diese grausamen Sümpfe durchgehen mussten, auf die steilen Berge hinaufkletterten, da ist es ihm zu viel geworden. Da kehrte er um, ließ Paulus und Barnabas allein und kehrte schnurstracks nach Hause zurück. Wir sehen, liebe Brüder und Schwestern, auch damals waren die Menschen eben Menschen, mit all ihren Fehlern und Schwächen behaftet. Aber es war eine Fügung Gottes. Markus ist dann später Mitarbeiter des heiligen Apostels Petrus in Rom geworden. In der Heiligen Schrift heißt es, er ist sein geliebter Sohn gewesen, obwohl Markus nicht der Sohn des Petrus war. Aber Petrus selbst beschreibt ihn, bezeichnet ihn als meinen geliebten Sohn. Und Markus war der Dolmetscher, der Übersetzer des heiligen Petrus. Und als der heilige Petrus in Rom weilte und dort die vielen Heiden und auch die Juden bekehrte, durch seine kraftvollen Worte, und die dann Markus übersetzen musste in das Griechische, aus dieser Übersetzungstätigkeit heraus ist dann das Evangelium des heiligen Markus entstanden. Wir wissen es aus der alten Überlieferung, Markus ist wirklich in Rom gewesen und er hat das Evangelium verfasst für die Römer. Die Römer wollten, dass sie etwas lesen konnten, dass sie diese wunderbaren Begebenheiten Jesu, die wunderbaren Worte, diese Wunder, die Zeichen, all dieses unglaubliche, göttliche, was aus dem Leben Jesu zum Vorschein kam, dass dies nicht vergessen wird, nicht verloren wird und dass es der Nachwelt schriftlich überliefert würde. Fragen wir uns jetzt, wie ist es mit unserem Evangelisten weitergegangen? Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Markus um das Jahr 60 in Rom gewesen ist. Das wissen wir aus dem Kolosserbrief, ebenso aus dem Philemonbrief und aus dem ersten Petrusbrief. Aber diese 60er Jahre, das waren sehr schlimme Jahre. Die jungen Christengemeinde in Rom wusste das noch gar nicht. Sie ahnte es gar nicht, welch schlimme Tage, welch furchtbare Verfolgung auf sie zukommen würde. Aber bald war es soweit. Kaiser Nero hat in einem Wahnsinnsanfall die Stadt Rom anzünden lassen. Dabei sang er Lieder und dichtete Hymnen. Und als dann Rom abgebrannt war und so viele Menschen umgekommen waren, da hat er die Schuld auf die Christen geschoben und sagte, die Christen haben Rom angezündet. Und da wurden alle Christen verhaftet, deren man habhaft werden konnte. Sie wurden gefesselt, in die Gefängnisse geworfen, vor die wilden Tiere geworfen, von den Löwen zerrissen. Und manche Christen wurden in Stroh eingewickelt und als lebendige Fackel im Palast Neros angezündet. In dieser so schlimmen, grausamen Verfolgung ist dann Paulus enthauptet worden und der heilige Petrus wurde gekreuzigt auf dem Vatikanischen Hügel, und zwar umgekehrt, wie wir ja wissen. Vermutlich, und man weiß es nicht genau, man kann es nur vermuten, ist es dem Markus gelungen, noch vor der großen Verfolgung von Rom hinauszugehen. Wir wissen, dass er in Alexandrien war, in dieser großen Stadt Ägyptens, und dass er dort Bischof gewesen ist, lange Jahre. Dort hat ihn die Christenverfolgung nicht erreicht. Noch nicht erreicht. Denn als Kaiser Trajan an die Macht kam, da hat ihn dann die Christenverfolgung auch in Ägypten erreicht. Und als er bei der Messe war, bei der heiligen Messe, als er das Messopfer feierte, am Altare stand, da kamen hinten bei der Türe die Häscher, die Henker herein, zerrten Markus vom Altare weg, fesselten ihn und schleiften ihn hinaus in die Stadt, schleiften ihn so lange, bis er tot war. Dort, wo der heilige Evangelist Markus zu Tode gekommen ist, in der Nähe hat man ihm ein Grab bereitet und bald dann hat man über das Grab eine Kirche gebaut. Und diese Grabkirche in Alexandrien ist dann lange Jahrhunderte ein großer Wallfahrtsort gewesen. gewesen. Die koptischen Christen, die heute noch in Ägypten leben, die führen sich zurück, ihre Reihe der Bischöfe, zurück bis auf unseren Evangelisten Markus. Im Jahre 828 war es dann, und das wissen wir auch ganz genau, kamen italienische Kaufleute und haben dann die Gebeine des heiligen Markus mitgenommen. Die Kopfreliquie ließen sie dort, die Gebeine aber nahmen sie mit. Sie haben die Gebeine nicht gestohlen, sie haben dies nicht gemacht aus einem bösen Willen heraus, sie taten dies, um diese so heiligen Reliquien vor der Zerstörung durch die Mohammedaner zu bewahren. Und die Christen Ägyptens waren froh, dass die Italiener diese Gebeine mitgenommen haben. Und so befinden sich die Gebeine des heiligen Markus heute in Venedig im berühmten Markusdom. Liebe Brüder und Schwestern, so haben wir also das Leben unseres Evangelisten in kurzen Streifzügen beleuchtet. Betrachten wir jetzt das heilige Evangelium. Die Menschen sind Jesus nachgegangen, Schritt für Schritt. Sie haben seinen Worten gelauscht, wo immer sie nur konnten. Sie gingen zu ihm, ja sogar bis in die abgelegensten Gegenden. Jesus konnte sich verbergen, wie er wollte. Sie kamen zu ihm, und in der Heiligen Schrift heißt es, sie kamen oft noch vor ihm und den Aposteln kamen sie an den Platz, wo Jesus predigte. Und die Leute ließen sich überhaupt nicht müde machen. Die Leute kamen zu Jesus, hörten seinen Worten zu, seinen wunderbaren Worten, und sie wollten sich durch gar nichts abhalten lassen. Im heutigen Evangelium heißt es, es waren über 4000 Menschen. Es war damals die Sitte, bloß die Männer zu zählen. Und deswegen dürfen wir annehmen, dass es nicht bloß 4000 Menschen waren, sondern gut das Doppelte. Man darf ruhig sagen, es waren ungefähr 10.000 Menschen an diesem Platz, an dieser einsamen, unwirtlichen Gegend. Und nachdem es damals noch viel weniger Menschen gab als heute, war das eine unglaubliche Menge. Und die Menschen dachten nicht, sich mit Brot zu versorgen. Sie dachten auch nicht daran, Proviant mitzunehmen. Sie hatten eigentlich nichts bei sich. Nur ganz wenige Brote sind Jesus gebracht worden. Die Menschen machten sich keine Sorge. Sie dachten, dort, wo der Messias ist, dort kann es uns nicht schlecht gehen. Wir werden auf irgendeine Art und Weise gespeist werden. Und so war es. Im Bericht des Evangeliums hieß es ja, wir hörten es, Jesus nahm die Brote, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es seinen Jüngern zum Verteilen. Wenn wir diese Worte des Evangeliums wortwörtlich nehmen, dann erinnern sie uns so ganz stark an das heilige Abendmahl. Ja, sie erinnern uns an die Einleitungsworte der heiligen Messe. Sie heißen dort ganz ähnlich. Jesus hat diese Worte gesprochen und sie sind ganz ähnlich wie in der heiligen Messe. Ist das nun eine heilige Messe gewesen, diese Brotvermehrung? Es war sicher keine heilige Messe, denn die heilige Messe kam ja erst durch die Einsetzung am Gründonnerstag. Die heilige Brotvermehrung war ein Abbild zunächst der wunderbaren Speisung der Juden in der Wüste, als sie eines Morgens plötzlich das Manna vorfanden und so auf ganz wunderbare, Weise gespeist wurden und so vom Tode gerettet worden sind. Die wunderbare Brotvermehrung war aber dann auch ein Vorausbild, ein geheimnisvolles Vorausbild der heiligen Eucharistie, der Einsetzung der heiligen Eucharistie am Gründonnerstagabend. Wenn wir jetzt dann die heilige Messe weiterführen, dann wollen wir nicht vergessen und wollen wiederum daran denken, dass auch hier vor unseren Augen eine Brotvermehrung geschieht. Allerdings ist es eine unsichtbare, verborgene, geheimnisvolle und mystische Brotvermehrung. Durch einen einzigen Satz des Priesters wird Jesus gegenwärtig in den heiligen Gestalten. Aber Jesus wird nicht nur gegenwärtig in der großen Hostie, sondern er wird auf wunderbare Weise gegenwärtig, gewissermaßen sogar vermehrt, in den vielen, vielen hundert Hostien, die zusammen mit der großen Hostie konsekriert werden. Wie soll man das erklären? Der eine Jesus, der eine Sohn Gottes, wird gegenwärtig in den vielen, vielen Hostien. Zur Erklärung dessen darf ich ein Beispiel, ein Sinnbild nehmen. Wenn wir einen Spiegel haben und hineinschauen, dann sehen wir unser Gesicht, unser eines Gesicht. Wenn uns der Spiegel zu Boden fällt und ins Stücke zerspringt, dann finden wir unser Gesicht wieder in jedem dieser tausend Stücke des Spiegels. Und zwar finden wir auch im kleinsten Spiegelchen wieder unser Gesicht, unser eines und einziges Gesicht. Ganz ähnlich ist es mit der heiligen Eucharistie, mit dieser so geheimnisvollen Brotvermehrung bei der heiligen Messe. Wenn wir dann zur heiligen Kommunion gehen, dann wollen wir daran denken, wir erhalten nicht nur Brot wie die Israeliten, wir erhalten viel mehr, wir erhalten Jesus Christus, den Sohn Gottes selbst. Und so wollen wir heute bei dieser heiligen Messe wieder ganz besonders einmal Dank sagen und es nicht so selbstverständlich nehmen, dass wir die Gnade dieser heiligen Eucharistie bekommen haben, dass wir daran Anteil haben, dass wir Jesus Christus, den Sohn Gottes, selbst bekommen. Wir wollen Dank sagen, dass wir Jesus erhalten, ihn selbst zur Nahrung bekommen, dass wir Kraft und Stärke bekommen, neue Gnade für den Alltag, damit wir gestärkt sind für die Pilgerschaft unseres Lebens. Amen.